haben Sie herzlichen Dank für die so liebenswürdige Einladung. Ich spiele Ihnen erstmal ein Musikstück von Johann Sebastian Bach vor. Würde Sie das freuen? Dass wir zwischendurch ein bisschen Musik machen, nicht? Das ist doch gut. Das ist eine Fuge von Johann Sebastian Bach aus dem wohltemperierten Klavier Nummer 1 Fuge in D-Dur. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, Ihnen die vortragen zu dürfen, werde ich dann im Vortrag auf jeden Fall auch auf diese Fuge eingehen, weil sie uns eben sehr viel über eine Anthropologie sagt, die den Lebenslauf begreift als eine Folge reflektierter Auseinandersetzungen des Menschen mit den Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch den Entwicklungsgrenzen. Und vor allen Dingen, weil eine Fugenkomposition, wenn man sich Johann Sebastian Bach genauer anschaut, weil eine Fugenkomposition uns auch eine Aussage darüber ermöglicht, welche Bedeutung eigentlich das Lebensende hat. Aber darüber erzähle ich Ihnen später mehr.
Thank you.
Also das erste Stück, nicht, war eine Fuge von Johann Sebastian Bach. Ich sagte das schon, die Dur-Fuge. Das zweite Stück aus den Kinderszenen von Robert Schumann. Und das dritte wieder aus dem wohltemperierten Klavier, nämlich das Präludium in Cis-Moll von Johann Sebastian Bach. Ja, und ich dachte, ich spiele Ihnen vielleicht gleich mal drei Stücke vor, damit Sie auch so etwas in die Musik hineingenommen werden. Weil damit eigentlich auch schon etwas ausgedrückt ist, was für unser Verständnis von Selbst- und Weltgestaltung im Alter so bedeutsam ist. Es gibt einfach Phänomene, mit denen Sie zu tun haben, wenn Sie mit Menschen, vor allen Dingen in Grenzsituationen sprechen, die sich sprachlich kaum noch ausdrücken lassen. Also wenn Sie Menschen darum bitten, sie mögen bestimmte Psyche-Phänomene, bestimmte geistige Phänomene differenziert beschreiben, vor allen Dingen, wenn sie sich eben in solchen gesundheitlichen Grenzsituationen oder in dramatischen Verlustsituationen befinden oder wenn sie mit der Endlichkeit ihres Lebens konfrontiert sind, dann werden ihnen viele Menschen sagen, das sind Phänomene, die kann ich ihnen sprachlich eigentlich kaum noch schildern. Und wenn Sie dann die Möglichkeit haben, den betreffenden Personen ein Musikstück vorzuspielen und mit ihnen dann über ein Musikstück zu sprechen, beziehungsweise ihnen auch ein Gedicht zu rezitieren und dann mit ihnen über ein Gedicht zu sprechen, dann werden Sie hören, genau das ist es. Genau das ist es, was ich meinte. Das heißt, dass wir mit der Musik, genauso wie mit der Lyrik, genauso wie mit der Kunst, genauso wie mit dem Tanz, durchaus Aspekte der Psyche beschreiben, verstehen und beschreiben, die einer rein verbalen Ausdeutung kaum zugänglich sind. Das ist insofern bedeutsam, weil gerade die geistige Dimension des Menschen, das heißt die kognitiven, auf sein Denken bezogenen Aspekte, die emotionalen, auf seine Gefühle bezogenen Aspekte, die motivationalen, auf seine Antriebsstruktur bezogenen Aspekte, gerade diese, wenn sie in einer sehr dichten Art und Weise wahrgenommen, innerlich wahrgenommen werden, sind eben nur schwer verbal ausdrückbar. Und da ist die Musik ein ganz hervorragendes Instrument. Ich will Ihnen das einfach mal an einem Beispiel veranschaulichen. Was wir verwirklicht haben oder was wir verwirklichen konnten, als wir eine Studie zur Palliativversorgung angestoßen haben. Übrigens eine Studie, die nicht lange nach dem von Ihnen eben genannten Zukunftskongress angestoßen wurde. Altern als Chance und Herausforderung. Es war ein Kongress, in dem damals Ministerpräsident Lothar Späth sagte, das ist ganz wunderbar, dass ihr die Potenziale des Alters, die Kräfte, die Kompetenzen des Alters so stark akzentuiert, aber vor allen Dingen beeinflusst durch die frühere Sozialministerin und außerordentlich liebenswürdige Frau Griesinger, ist dann Herr Späth aber auch auf die Idee gekommen, uns zu sagen, diese Chance und diese Herausforderung solltet ihr auch anwenden auf die Frage, wie denn nun eigentlich die Versorgung schwerkranker und sterbender Menschen aussehen kann. Nicht? Und dann habe ich damals mit einem Modellprojekt der hausärztlichen Begleitung sterbender Menschen begonnen. Nicht? Wir haben Menschen aus der Klinik herausgeholt, die Tumorpatienten austherapiert waren und die wir eben schmerztherapeutisch, allgemeinmedizinisch, psychologisch, seelsorgerisch, pflegerisch, sozial zu Hause sehr gut behandeln konnten. Und da gab es eben mal eine Patientin, eine Tumorpatientin, die im Kern auf keine von uns ins Auge gefasste und applizierte, angewendete Schmerztherapie ansprach, die aber permanent klagte und in einer Weise klagte, dass das den Angehörigen irgendwann wirklich zur schweren Belastung wurde. Und dann kam in unserer Arbeitsgruppe die Frage auf, ob wir diese Patientin palliativ sedieren sollten. Nicht? Sie können dann, wenn Sie den Eindruck haben, die betreffende Person bewegt sich so allmählich auf den Tod zu, können Sie ja durch die Anwendung von Analgetika, bestimmter Mischungen von Analgetika, aber eben auch durch die Beimischung von beruhigenden Substanzen dazu beitragen, dass die betreffende Person allmählich palliativ sediert wird, das heißt im Vorfeld des Sterbens allmählich die Prägnanz ihres Bewusstseins einbüßt, allmählich. Und meine Überlegung war die, dass ich sagte, bevor das getan wird, also jetzt sozusagen pharmakologisch auf diese Angstzustände, pharmakologisch auf diese tiefen Depressionen zu antworten, bevor das getan wird, habe ich eine andere Idee. Und die Zeit wollen wir uns noch nehmen. Wir hören mit dieser Patientin Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion. Wir hören aus der Matthäus-Passion die wunderbare Arie »Erbarme dich, Herr, erbarme dich«. Eine der tiefsten Arien, die Johann Sebastian Bach geschrieben hat und die in der Matthäus-Passion nach dem dreimaligen Verrat Jesu Christi durch Petrus steht. Und als wir diese Arie gespielt haben, also als wir uns einen Schallplattenspieler damals nahmen und dann diese Arie auflegten und wir alle sehr ergriffen waren, beruhigte sich diese Patientin in einer eindrucksvollen Art und Weise und irgendwann sagte sie, genau das, was hier ausgedrückt wird, genau das, was hier vorgetragen wird, ist das, was ich spüre und brauchte nicht palliativ sediert zu werden und wollte das auch nicht. Ich sage Ihnen das nur deswegen, weil für uns der Alternsprozess, weil für uns die Analyse des Alternsprozesses, auch der Selbstgestaltung, der Weltgestaltung in der Verletzlichkeit des menschlichen Lebens, weil das für uns etwas schon sehr Geheimnisvolles ist. Überhaupt Entwicklungsprozesse genauer untersuchen zu können bei Kindern und Jugendlichen, bei Erwachsenen, aber dann eben auch bei älteren Menschen, das ist ein unglaubliches wissenschaftliches Unterfangen. Wir nähern uns ja diesem Unterfangen biologisch, wir nähern uns ihm physiologisch, wir nähern uns ihm psychologisch, wir nähern uns ihm soziologisch und dann eben auch existenziell. Biologisch interessiert uns die Frage, was passiert eigentlich im hohen Lebensalter, wenn Menschen 80 Jahre und älter sind? Wie kommt es eigentlich, dass wir im hohen Lebensalter auf einmal quasi abrupt sehr viele körperliche Symptome auftreten sehen, assoziiert eben vielfach auch mit kognitiven Symptomen? Das bedeutet eben einer Einbuße, nicht einem Verlust, aber doch einer Einbuße der Fähigkeit im Denken und in Gedächtnisleistung. Keinesfalls bei allen, nicht? Aber doch schon bei einer bemerkenswert großen Anzahl. Woher kommt das? Wie kommt das, dass im 9. Lebensjahrzehnt, vor allen Dingen in der Mitte des 9. Lebensjahrzehnts, Menschen anfangen, mehr und mehr körperliche und kognitive Symptome zu entwickeln und uns auf die Frage, wann hat eigentlich für Sie subjektiv das Alter begonnen, antworten? 82, 83, 85, 86. Das ist biologisch hochinteressant. Wenn Sie den Erbträger, die Desoxyribonukleinsäure, den Erbträger in und die DNA in unserer Zelle etwas genauer beobachten, der Erbträger, der ja im Grunde genommen alle Informationen, die für unseren Organismus, die für unsere Persönlichkeit wichtig sind, in irgendeiner Form kodiert, gespeichert hat. Wenn Sie sich die DNA anschauen, werden Sie Folgendes wahrnehmen. Sie werden wahrnehmen, dass das hohe Lebensalter, 85 aufwärts, genetisch, biologisch, kinetisch eigentlich noch nicht ausreichend eingeschrieben ist. Das bedeutet einfach ausgedrückt, der biologisch-genetische Schutz für das hohe Lebensalter scheint deutlich geringer zu sein als beispielsweise der biologisch-genetische Schutz für ein Alter von 60, 65 oder 70. Die Tatsache, dass in der Vergangenheit, in den vielen Generationen vor uns, immer nur vereinzelt Menschen dieses hohe Lebensalter erreicht haben, aber eben nicht eine große Gruppe von Menschen, ist mit dafür verantwortlich zu machen, dass sich das Phänomen des hohen und höchsten Lebensalters noch nicht biologisch-genetisch hat ausreichend einschreiben können, in die DNA inkorporieren können. Mit anderen Worten, wenn wir dieses sehr hohe Lebensalter erreichen, es gibt natürlich da Ausnahmen, wir haben gerade eine Studie bei 100-Jährigen gemacht, das sind bemerkenswerte Ausnahmen, das heißt also, wenn wir mit hochbetagten Menschen zu tun haben, haben wir es eigentlich mit Menschen zu tun, bei denen der biologisch-genetische Schutz allmählich zurückgeht und das bedeutet, die Zelle, die Körperzelle, genauso wie die Nervenzelle, ist mehr und mehr den Noxen, den Giften ausgesetzt und kann diese Noxen, kann diese Gifte dann auch nicht mehr ausreichend abwehren. Wenn jetzt Menschen im Laufe ihres Lebens zahlreiche Risikofaktoren aufgebaut haben, sich beziehungsweise zahlreichen Risikofaktoren ausgesetzt haben und zum Zweiten, wenn aufgrund eines sehr problematischen, wenig gesundheitsverantwortlichen Lebensstils die DNA, die Zelle und damit auch die DNA immer mehr geschädigt wurde, dann können Sie davon ausgehen, dass dieser biologisch-genetische Schutz des hohen und höchsten Lebensalters noch deutlich geringer ausfällt. Und die Menschen beginnen dann allmählich körperliche Symptome, kognitive Symptome zu entwickeln. Das ist ein sehr bedeutsames Phänomen, das wir älteren Menschen erklären. Weil wir sagen, und jetzt wird's wichtig, wir brauchen aus diesem Grunde einfach mehr Kultur. Wir brauchen im hohen und höchsten Lebensalter sehr viel mehr Kultur, damit der Mensch sein Leben weiterführen kann, als wir das in den früheren Lebensaltern benötigen, weil in den früheren Lebensaltern der Organismus, aber auch unsere Denkstruktur so stabil sind, dass es natürlich sehr gut ist, wenn eine Kultur da ist, die uns anregt, die uns fordert. Aber wir brauchen nicht unbedingt diese Kultur in diesem Maße zum Überleben, wie wir sie brauchen, wenn wir 80, 85 oder 90 sind. Es gibt Ausnahmen. Also 100-Jährige beispielsweise, wir gehen davon aus, dass 100-Jährige in der Tat so etwas haben wie ein Langlebigkeitsgen. Und das heißt übersetzt, dass sie eine genetische Struktur haben, die die Zelle in einer bemerkenswerten Weise vor Schädigungen schützt. Beispielsweise davor, dass Proteine geschädigt werden, dass Enzyme geschädigt werden und auf diese Art und Weise die Zelle irgendwann gar nicht mehr arbeiten kann. Aber das ist eben nur eine Teilgruppe. Wenn wir uns nun mit der Frage beschäftigen, was heißt das denn? Der Mensch braucht einfach mehr Kultur, dann würden wir diese Frage in zweifacher Hinsicht beantworten. Das eine, er braucht eine hervorragende medizinisch-rehabilitative pflegerische Unterstützung. Das heißt, wenn Sie mit hochbetagten Menschen zu tun haben, über 80, über 85, das ist sehr bedeutsam, dass Sie einen guten Geriater, eine gute Geriaterin haben, möglicherweise auch einen Neurologin, Neurologen, Gerontopsychiater, dass Sie eine sehr gute Pflegefachkraft haben, dass Sie jemanden haben, der die Rehabilitation sehr gut im Sinne eines Konzepts entfalten kann, entwickeln kann und umsetzen kann. Sie brauchen Psychologen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie können wir eigentlich diese hochbetagten Menschen in einer Weise anregen, sensorisch, kognitiv, emotional, affektiv, dass sie den Eindruck haben, sie spüren das Leben auch wirklich in vielerlei Hinsicht. Das ist ein Mehr an Kultur. Aber für uns in Heidelberg kommt noch was anderes dazu. Das ist der erste Zugang zur Kultur, nicht? Wir brauchen einfach hochdifferenzierte Behandlungs- und Versorgungssysteme. Aber wir haben noch einen zweiten Aspekt, bevor ich den nenne. Nochmal zum ersten. Ich habe ja die Möglichkeit, auch in der Politik Beratung tätig zu sein, leite die Altenberichtskommission unserer Bundesregierung. Und wir tragen als Altenberichtskommission ja relativ häufig der Regierung vor, den Fachministern, aber eben auch der Bundesregierung als Ganzes. Und in dem Kontext ist für uns immer der Punkt wichtig, dass wir sagen, ihr müsst euch vorstellen, dass das hohe und höchste Lebensalter eine sehr bedeutsame Phase unseres Lebenslaufes ist. Das ist keine Minore, das ist keine Minderwertige. Es wäre also ein großer Fehler, würde man sagen, naja, das muss der Mensch da mit 85 und 90 erlebt, das interessiert doch keinen Menschen mehr. Der ist doch froh, wenn er das gar nicht mehr erleben muss. Der ist doch froh, wenn wir einfach das Leben am Ende des Lebens von außen definiert beenden. Diese Aussagen finden Sie gar nicht so selten. Sie finden sie im Angesicht eines Menschen, der beispielsweise körperlich mit vielen Einschränkungen und Einbußen konfrontiert ist und dem wir vor allen Dingen eben mit dem Blick auf die körperliche Dimension begegnen, nicht mit einem Blick auf das Seelische und Geistige, das sich eben auch in einem 90, 95-jährigen Menschen in einer bemerkenswerten Weise entfalten kann. Und hier sagen wir, das ist eine so bemerkenswerte Phase des Lebenslaufes. Wir sind in diesem Punkt übrigens auch sehr stark philosophisch beeinflusst, nämlich von dem großen römisch-lateinischen und griechischen und ägyptischen Philosophen Plotin, der gelebt hat von 205 bis 270 nach Christi Geburt und der in seinen wunderbaren Meditationen bzw. in seinen Enneaden, übersetzt Neunheiten, immer wieder herausgearbeitet hat, was sich am Ende des Lebens eigentlich tut. Der Übergang nämlich der individuellen Seele in eine Weltseele, der Übergang des individuellen Geistes in einen Weltgeist. Und der eben gesagt hat, wir unterschätzen das, was am Ende des Lebens auf uns zukommt an Aufgabe und Entwicklungschance. Das heißt also, da würden wir natürlich sagen, das ist so bedeutsam, dass wir das Ende des Lebens in einer Weise mit Kultur ausstatten, dass der Mensch in der Lage ist, dass der Mensch dabei unterstützt wird, das Ende seines Lebens zu gestalten. Das ist der eine Punkt von Kultur, den wir akzentuieren. Jetzt komme ich zum zweiten, der viel interessantere. Wir sagen, du musst dem Menschen auch die Möglichkeit geben, Kultur mitzugestalten. Du musst ihm die Möglichkeit geben, denken Sie an den Begriff der Partizipation, denken Sie an das Sozialgesetzbuch 9, nicht? Da ist das, oder an das Sozialgesetzbuch 12, da sind ja die Partizipationsbegriffe oder der Partizipationsbegriff in seinen unterschiedlichen Schattierungen ein zentrales Thema. Wir müssen dem Menschen die Möglichkeit geben, auch noch im hohen Lebensalter, wenn er mag, sich zu sorgen. Zu sorgen für andere, beziehungsweise sich zu sorgen um andere. Und das ist ein Punkt, der uns nun als sehr bedeutsam erscheint und den wir in Heidelberg sehr stark machen wollen. Übrigens nächstes Jahr in einer Bundespressekonferenz wollen wir Ergebnisse einer Studie mitteilen, der Öffentlichkeit mitteilen, dann auch publizieren, die sich mit 85-Jährigen bis 102-Jährigen befasste und in der 360 hochbetagte Menschen intensivst, wirklich intensivst untersucht, exploriert, interviewt wurden. Uns interessierte die Frage, was sind eigentlich die zentralen Lebensthemen, was sind die zentralen Daseinsthemen von Menschen eben im sehr hohen Lebensalter? Und diese Frage ist eigentlich angestoßen worden durch ein Interview, das ich einmal führen durfte mit der großen Psychoanalytikerin Mitscherlich Nielsen. Die haben halt dieses revolutionäre Buch, dieses widerständige Buch über das hohe Lebensalter geschrieben hat. Frau Mitscherlich-Nielsen, über 85 Jahre alt. Wir haben sie nach Heidelberg eingeladen, die neue Aula unserer Universität. Wir hatten an dem Tag einen großen Kongress über das hohe Lebensalter in seinen Grenzsituationen. Und ich fragte meine Frau, sag mal, findest du das Kongressprogramm schön, das ich da gestaltet oder das ich da vorgeschlagen habe und das wir dann auch gestalten wollen? Da sagte sie, das ist sehr schön, aber einseitig. Weil ihr das hohe Lebensalter nur aus der Perspektive der Grenzsituation betrachtet, ist einseitig. Welches Bild von Alter vermittelt ihr denn da? Und das auch noch als Heidelberger Institut, das noch in der Tradition von Ursula Lehr. Wer von Ihnen Ursula Lehr erlebt hat, weiß ja nicht, wie man auch auf das Alter blicken kann. Dieser eindrucksvolle, optimistisch, begründet optimistische Blick auf das Alter. Unglaubliche Altersforscherin, die uns, viele Kollegen von mir und meine Person, sehr geprägt hat. Da sagt sie, du musst einen anderen Aspekt stark machen. Da sagt sie, ja, was denn für einen? Ja, was? Künstlerischen Aspekt. Und vor allen Dingen, schau, dass du Peter Hertling oder eben Frau Mitscherlich-Nielsen hier nach Heidelberg holst und dann mit denen ein Interview führst. Oder Hertling kann ja eine Lesung machen. Aber es ist wichtig, dass der Mensch, der hochbetagte Mensch, nicht nur in seinen Grenzsituationen beschrieben wird, sondern eben auch in seinen Stärken. Und dann hatten wir folgende Idee, nicht? Ich komme gleich zu Frau Mitscherlich-Nielsen. Meine Frau sagte, ich kenne eine Pianistin, die ist 91 Jahre alt. Die hat früher mit dem großen Karl Richter, nicht, dem großen Bach-Interpreten, einen der führenden Bach-Interpreten des letzten Jahrhunderts, eng zusammengearbeitet. Die hat eine Professur für Klavier gehabt und Cembalo an der Musikhochschule in München. Und die hat einfach sehr viele Konzerte gespielt und die spielt immer noch hervorragend Klavier. Spielt er was mit ihr? Vierhändig. Das ist mit 91? Aber ja. Gut, das werde ich machen. Dann habe ich die angerufen, die war natürlich gleich Feuer und Flamme, sagte, in der neuen Aula in Heidelberg? Na, lieber Herr Kruse, wie viele Plätze fasst die denn? Da sagte ich, aber nicht eitel werden, nicht? Naja, sagte ich, gut, 600 Plätze sind schon. Sehr schön, sagte sie, dann ist man auch recht nervös. In einer Weise nervös, wie man sein soll. Ich war eine ganz bescheidene Frau, aber die einfach so ein bisschen spielte nochmal mit der alten Begrifflichkeit der Konzertpianistin oder Cembalistin. Und dann ist es uns gelungen, ein wunderschönes Bild zu finden, nicht? Aus den 50er Jahren, da hat sie den großen Johann Sebastian Bach-Preis in Leipzig gewonnen, war noch vergleichsweise jünger. Und das haben wir dann überdimensioniert, ich war auf eine Leinwand projiziert und die Freude war ganz groß. Und wir beide haben dann geübt, wir haben die ungarischen Tänze von Bach, von Brahms eingeübt und wir haben uns dann auch noch mit einigen Werken von Mozart beschäftigt. Und zwischen den Vorträgen haben wir gespielt. Das Publikum war begeistert. Wir haben gejubelt. Eine Pianistin, eine 91-Jährige, die so wunderbar gespielt hat und so unkompliziert. Es war übrigens eine Pianistin, mit der sie während des Spielens auch ein wenig reden konnten. Beispielsweise der Art, dass man sagte, ich frage mal Leser, jetzt kommt eine schwere Stelle. Vorsicht, Vorsicht. Hab's schon gesehen. Das können sie mit jungen Menschen überhaupt nicht. Das können sie nicht. Also der, hoffentlich komme ich durch diese schwere Stelle nicht. Das ist die Souverän. Da sagt er dann zu mir, Mensch, Herr Kruse, müssen wir jetzt Mozart spielen? Brahms kann man spielen, da ist so viel drin, da kannst du schon mal was weglassen. Aber bei Mozart, das ist ja der Grund, warum wir auch Mozart spielen. Also es war ganz wunderbar. Also wir bekamen sofort eine ganz andere Sicht auf das hohe Lebensalter, weil diese Frau schon auch in ihrer Verletzlichkeit sehr erkennbar war, in ihren schweren Arthrosen und so. Aber gleichzeitig eben in diesem unglaublich schöpferischen und erschöpferischen Geist. Ja, und dann kam abends Frau Mitscherlich-Nielsen und jetzt komme ich eben wieder zu dieser Kultur zweiter Aspekt. Ich habe dann eben die Möglichkeit gehabt, die zu interviewen und die war körperlich schon sehr eingeschränkt, was ihr Sehvermögen anging, auch multifokale, in den verschiedensten Gelenken auftretende Arthrosen. Eine sehr ausgeprägte Altershörigkeit, also konnte einem Gespräch wirklich nur dann folgen, wenn sie sehr deutlich in das Mikrofon hineingesprochen haben. Und hat auch Stoffwechselerkrankungen gehabt, sie sahen das eigentlich. Ja, dann wurde also Frau Mitscherlich-Nielsen, die Aula war natürlich rammelvoll, weil die in Heidelberg zusammen mit ihrem Mann Alexander Mitscherlich ja nun wirklich auch Großes geleistet hat. Denken Sie an diese Bücher, Unfähigkeit zu trauen, Vaterlose Gesellschaft. Dann wurde eben Mitscherlich-Nielsen gebeten, aufs Podium zu kommen. Sie musste mit einem Rollstuhl da hochgefahren werden. Und dann begann das Gespräch. Und ich sag Ihnen, das war eine Konzentration. Die Leute waren begeistert. Sie hörten nichts, aber sie hörten auch gar nichts. Sie hörten nicht, also Stecknadeln hätten sie sofort fallen hören, aber keiner wagte, eine fallen zu lassen. Und das ging eine Stunde. Und in dieser Stunde hat Frau Mitscherlich-Nielsen, und das hat damals unsere Studie angeregt, in dieser Stunde hat die Frau Mitscherlich-Nielsen gesagt, als ich sie fragte, sagen Sie mal, könnten Sie sich aus der psychoanalytischen Perspektive nochmal zu dem Thema Geschichtsaufarbeitung in unserem Lande, in unserem Staat äußern? Können Sie sich aus psychoanalytischer Perspektive äußern, wie eigentlich das Unbewusste zum Tod steht? Aber vor allen Dingen können Sie sich auch dazu äußern, ob Sie als eine betagtere Frau, woraufhin sie mich gleich unterbrach und sagte, betagtere ist gut, hochbetagte. Also, können Sie als eine hochbetagte Frau jungen Menschen etwas geben? Und auf die letzte Frage ist sie vor allen Dingen eingestiegen, hat gesagt, ja, was glauben Sie, was ich gerne jungen Menschen an Wissen geben würde? Die Weltgestaltung, so will ich es mal ausdrücken, ist für mich im Alter, im zunehmenden Alter immer wichtiger. Die wird nicht unwichtiger. Ich ziehe mich nicht einfach in mir selbst zurück, aber ich bin körperlich in einer Weise eingeschränkt, dass die jungen Menschen zu mir kommen müssen, wenn sie etwas von mir erfahren wollen. Aber wenn sie kommen, dann werde ich sie bewirten mit Kaffee, mit Tee, mit Kuchen, mit antialkoholischem, mit alkoholischem, alles was sie wollen, werde ich ihnen zu essen geben, weil ich mich außerordentlich darüber freue, dass Menschen kommen. Das hat uns dann dazu angeregt, der Frage nachzugehen, wie sieht diese Daseins-Lebens-thematische Struktur bei Menschen aus, die jetzt nicht bekannte Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker sind, sondern sozusagen der Mensch auf der Straße. Und da haben wir dann eben 360 85-Jährigen und Ältere in der Bundesrepublik Deutschland ausführlich untersucht, weil wir uns das ein ganz wichtiges Thema war. Und jetzt kommt der Kulturaspekt 2. So gut wie jeder hat uns gesagt, die Möglichkeit, mich um einen anderen zu sorgen, innerlich, die Möglichkeit, für einen anderen zu sorgen, innerlich und äußerlich, die Erfahrung, einem anderen nicht gleichgültig zu sein, aber auch die Erfahrung, dass mir der andere, die andere nicht gleichgültig ist, das lässt ihm zu, im hohen Alter, im höchsten Alter nicht nach, sondern wird immer wichtiger. Und wenn du die Möglichkeit nicht mehr hast, aktiver Teil einer Sorgestruktur zu sein, also das heißt auch wirklich, dich um andere und für andere zu sorgen, dann bist du aus der Welt gefallen. Der Seniorennachmittag ist irgendwie sicherlich ganz nett, aber so das Richtige ist das auch nicht, nicht. Wenn du dann nur so mit 80, 85 irgendwie zusammensitzt und irgendwann kommt man ja dann doch auf die Krankheiten. Wehe, ne? Das ist eine slippery slope, ne? Das ist sozusagen eine abschüssige Bahn. Wenn irgendjemand anfängt, über Krankheiten zu sprechen, geht das stundenlang so. Man tauscht sich aus. Ah, Bouilletins, nicht? Kann die ganzen lateinischen Fremdwörter, itis, kann man ganz wunderbar, nicht, aussprechen. Aber du hast den Eindruck, du bist nur auf den Körper bezogen. Aus diesem Grunde ist es uns so wichtig, dass wir mit nachfolgenden Generationen zu tun haben und etwas für nachfolgende Generationen tun können. Mit anderen Worten, wir wollen eine Sorgekultur verwirklichen. Meine Damen und Herren, die wir hier alle zusammengekommen sind, machen uns nicht so eine rechte Vorstellung davon, was es bedeutet, einen ganzen Tag alleine zu sein, einen ganzen Tag nicht die Möglichkeit haben, mit einem anderen zu sprechen, aber gleichzeitig mit einem sehr bemerkenswerten Lebenswissen, möglicherweise auch Fachwissen ausgestattet zu sein, das man eben nicht weitergeben kann, weil junge Menschen nicht da sind. Und man möchte dieses Wissen weitergeben. Es gibt eine sehr eindrucksvolle Theorie des Psychoanalytikers, des Frankfurter Psychoanalytikers, der dann unter den Nationalsozialisten nach Amerika emigrierte, musste. Erik Homburger Eriksson, der eben gesagt hat, das ist so bemerkenswert, dass die Generativität, das heißt das Motiv, etwas nachfolgenden Generationen weiterzugeben, dass dieses Motiv mit zunehmendem Lebensalter immer stärker wird und dass dieses Generativitätsmotiv, wenn es sich verwirklicht, dass es dann eine zentrale Grundlage für Ich-Integrität bildet, das heißt die Akzeptanz meines Lebens in den positiven ebenso wie in den Schattenseiten. Also mit anderen Worten, diese Generativität, dieses Streben danach, etwas anderen Menschen, nachfolgenden Generationen weiterzugeben, dieses Motiv, das scheint im Alter und vor allen Dingen auch im hohen und höchsten Lebensalter nicht zurückzugehen, sondern wird immer mehr thematisch, Weil im Gegensatz zu uns, die wir ja Tag für Tag Menschen sehen, mit denen wir kommunizieren, für die wir etwas tun, weil diese Menschen diese Möglichkeit der kontinuierlichen Kontakte auch außerhalb der Familie nicht haben. Das ist für mich der zweite große Teil der Kultur, den wir schaffen müssen. Vor allen Dingen mit Blick auf die Tatsache, dass wir gerade in dem hohen Lebensalter, 80 Jahre aufwärts, den größten demografischen Wandel, die größte demografische Dynamik haben. Nicht? Heute sind 5,2 oder 5,3% der Bevölkerung 80 Jahre und älter. Im Jahre 2040 werden das 12-13% sein. Sie sehen also, gerade in den höchsten Altersgruppen haben wir einen beträchtlichen Zuwachs in der Anzahl des entsprechenden Bevölkerungssegments. Und da sagen wir, das ist schon bedeutsam, dass wir eine Kultur schaffen, die nicht immer wieder im Sinne von Anti-Aging, die nicht immer wieder von den seelisch-geistigen Qualitäten eines Menschen abstrahiert und nur die körperlichen Qualitäten betont, sondern die neben den körperlichen Qualitäten eben auch die seelisch-geistigen und sozialen Qualitäten eines Menschen betont und ausdrücklich anspricht. Wir sind ein Institut, das sehr dafür plädiert, dass man sich sehr, auch bis in das hohe Lebensalter hinein, körperlich fordert, ohne sich zu überfordern. Dass man körperlich aktiv ist, ist auch ganz eindrucksvoll, nicht? Sie können bis in das höchste Lebensalter hinein beobachten, wenn Menschen körperlich aktiv sind, ne? Wie sehr, ich komme nochmal auf diese Desoxyribonukleinsäure, die DNA zurück, wie sehr dann die DNA immer wieder geöffnet wird und abgelesen wird. Von daher wundert uns das nicht, dass uns auch noch 80- oder 85-Jährige sagen, wir haben den Eindruck, wir könnten unsere Kondition verbessern. Bemerkenswert. Wir haben 80-, 85-Jährige in der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten, wo wir immer wieder ganz beeindruckt sind, über welche Rehabilitationspotenziale die zum Teil verfügen. Und Sie können natürlich auch sagen, kognitiv, nicht, was das Denken angeht, unbedingt nicht diese Aktivierung, unbedingt diese Stimulation, weil Sie unter diesen Stimulationen neue neuronale Netzwerke aufbauen und der Aufbau dieser neuen neuronalen Netzwerke hat ja eben auch sehr viel damit zu tun, dass die DNA abgelesen wird. Nicht? Der große Solon, nicht, der gelebt hat von 540 bis 460, jener griechische Politiker, oder vielmehr jener griechische Philosoph, der überhaupt das erste Mal darüber nachgedacht hat, was ist ein Gemeinwohl, auf den wahrscheinlich sogar unser Verständnis von Staat zurückgeht. Dieser Solon sagte einmal als 79-jähriger Gerasco de Aepoladidas Komenos, ich werde alt und lerne jeden Tag hinzu. Das ist 79. Und so würden wir eben sagen, das ist schon sehr gut, nicht, wenn du sozusagen Menschen auch immer wieder trainierst, körperlich und kognitiv. Aber es ist eben auch so bedeutsam, dass wir die Möglichkeit haben, in Sorgestrukturen zu stehen, in denen wir nicht nur die Sorge durch andere erfahren, sondern in denen wir uns um andere beziehungsweise für andere sorgen können. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen, nicht alle, nicht für jeden ist das was, aber wie viele Menschen beispielsweise sagen, als 80, 85-Jähriger mit jungen Menschen eine Sprache zu lernen, mit jungen Menschen etwas über Politik zu reden, mit jungen Menschen über Geschichte, Geografie, Ethik zu reden, mit ihnen Texte zu lesen und zu interpretieren, das ist wunderbar. Die jungen Menschen sagen uns auch immer wieder, das ist großartig. Wenn du mit einem Alten zusammenarbeitest, der ist ja überhaupt nicht kompetitiv. Der tritt ja nicht auf und sagt, jetzt zeige ich dir mal, wie man das richtig macht und wer hier der Bessere ist, überhaupt nicht. Die älteren Menschen haben vielfach doch eine so differenzierte Einstellung zu sich und zur Welt, dass sie auch sehr fein mit jungen Menschen umgehen können, unter der Voraussetzung, sie spüren bei jungen Menschen auch so etwas wie ein Interesse an ihrem Wissen, nicht? Der große Heidelberger Soziologe Karl Mannheim hat schon Anfang des letzten Jahrhunderts, so 1914, 1915, eine wunderbare Arbeit geschrieben über Generationenbeziehungen, hat deutlich gemacht, wie toll das ist, wenn Generationen, unterschiedliche Generationen gemeinsam an einem gesellschaftlichen, gemeinsam an einem Bildungsprojekt arbeiten, weil eben unterschiedliche Perspektiven ausgetauscht werden. Und der Austausch unterschiedlicher Perspektiven, das Denken, auch das gesellschaftlich Relevante, das politisch Relevante Denken befördert. Das ist uns ein großes Ziel. Wir wollen Strukturen in Kommunen schaffen, in denen, ohne dass wir zwingen, ohne dass da ein äußerer Zwang ausgeübt wird, in denen wir junge Menschen und alte Menschen dafür begeistern, etwas gemeinsam zu machen. Weil wir glauben, dass das eine wunderschöne Form ist, um Menschen, betagte, hochbetagte, alte, sehr alte Menschen, darin zu unterstützen, mit ihrer Verletzlichkeit besser umzugehen, aber gleichzeitig in dieser Verletzlichkeit so etwas wie eine Selbstgestaltung und eine Weltgestaltung zu verwirklichen. Jetzt spiele ich Ihnen noch ein Musikstück vor und dann geht's weiter. Recht so? Wunderbar. Aus dem italienischen Konzert, der zweite Satz. Der Punkt ist, wenn wir über die Sorgestruktur sprechen, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, Welt mitzugestalten. Der Punkt ist, dass wir davon ausgehen, dass Menschen im Laufe ihres Lebens, wenn sie reflektiert sind, wenn sie offen für Neues sind, Lebenswissen aufbauen, fachspezifische Wissenssysteme aufbauen, die sie in die Lage versetzen, sehr viel Wissen an nachfolgende Generationen weiterzugeben, mit den nachfolgenden Generationen in einen befruchtenden Kontakt zu treten, sich von nachfolgenden jungen Generationen stimulieren zu lassen, kreativ zu sein, Neues zu versuchen, aber gleichzeitig den jungen Generationen die Möglichkeit zu geben, mit ihrem Wissen ihnen auch immer wieder einen Kompass anzubieten. Welche Lösungsansätze würde ich an eurer Stelle versuchen und bei welchen wäre ich vielleicht schon etwas vorsichtiger? Wenn es das gelänge, nicht nur übrigens im hohen und höchsten Alter, sondern auch schon in den früheren Lebensjahren, beispielsweise in der Arbeitswelt, das wäre ganz wunderbar. Wir sind als Institut sehr in der Arbeitswelt engagiert. Wir führen viele Interventionsuntersuchungen in der Arbeitswelt durch, derzeit beispielsweise bei der Deutschen Bahn. Vorstand der Deutschen Bahn hat uns ein sehr bedeutsames Projekt aufgegeben. Bislang konnten wir 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systematisch trainieren, körperlich bewegungsbezogen, kognitiv, also geistig. Wir konnten ihnen sehr viel medizinisches Wissen vermitteln, weil wir auch ein medizinisches Screening durchgeführt haben. Zum Vierten, wir konnten viel über die Persönlichkeit dieser Frauen und Männer sprechen und dann vor allen Dingen auch über ihre Zukunftsperspektive im Beruf, aber dann eben auch über das Berufsleben hinaus. Und im Kontext dieser Intervention spielte für uns die Frage eine sehr wichtige Rolle. Können eigentlich ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, können die eigentlich mit jüngeren Mitarbeiterinnen in solchen Generationenteams arbeiten, in Generationentandems? Und wie sieht das dann eben aus mit der Produktivität? Und wir haben in diesem Projekt, wie aber auch in vielen anderen Projekten, in großen Unternehmen, zum einen gefunden, wie toll es ist, wenn Menschen, die 50 sind, 55, 60, eine umfassende Fortbildung erfahren. Und zum anderen, wie schön es ist, wenn wir auf der Grundlage solcher Fortbildungen dann eben Generationenteams oder Generationentandems gründen. Das ist jetzt nicht eitel, wenn ich Ihnen sage, es soll Ihnen einfach nur zeigen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, dass wir eben für das Projekt bei der Deutschen Bahn den Human Research Excellence Award bekommen haben. Ein großer Preis für eine hervorragende, hochgradig Zielgruppen- und Individuum angepasste Fortbildung und Mitarbeiterführung. Anscheinend haben die Preisrichter gesagt, das ist wirklich passgenau, das ist sehr stark auf das Individuum zugeschnitten und vor allen Dingen, was sehr gut ankam, dass sie gesagt haben, es ist toll, dass eben solche Programme dann auch bei älteren Menschen realisiert werden. Es ist toll, dass wir hier diese Intergenerationenperspektive stark machen. Ich habe Ihnen das nur gesagt, damit Sie sehen, das ist jetzt nicht nur ein Spleen, nicht? Sondern wir haben den Eindruck, wir können uns mit solchen Überlegungen zur Ausgestaltung der Arbeitswelt, der Bildung in der Arbeitswelt, aber eben auch der Gründung von Generationen-Tandems und Generationen-Teams wirklich auch in den Augen sehr strenger Wissenschaftler und Praktiker auf dem Gebiet des Personalwesens behaupten. Und immer wieder beobachten wir, dass das Alter auf der einen Seite diese körperliche Verletzlichkeit zeigt, die wir, wenn wir 60 sind, 65, 70 noch sehr gut kompensieren können, beispielsweise durch Sport und Bewegung, aber dass das Alter geistig und emotional auch bemerkenswerte Potenziale zeigt. Überblick über Arbeitsgebiet. Die Möglichkeit, sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche systematisch zusammenzuführen. Man spricht ja auch vom synthetischen, man spricht ja auch oder vom divergenten Denken. Menschen, die in der Lage sind, ganz unterschiedliche Lösungsansätze zu versuchen, das ist eben auch eine zentrale Komponente dieses divergenten Denkens. Aber über diese kognitiven Leistungsfähigkeiten hinaus ist es ganz interessant, dass wir gerade bei älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gute Qualitäten finden, in der Motivation Jüngerer, in der Loyalität gegenüber dem Unternehmen, in der sozialen Kommunikation, wenn es beispielsweise darum geht, Arbeitsabläufe aufeinander abzustimmen. Das ist ein Grund, warum wir eigentlich immer wieder begeistert sind, uns mit der Selbst- und Weltgestaltung im Alter sehr intensiv auseinanderzusetzen. Wobei, das ist mir so wichtig, für uns Weltgestaltung kein und auch Selbstgestaltung keinesfalls bedeutet, nur den Leistungsaspekt, den beruflichen Leistungsaspekt im Auge zu haben. Ich will Ihnen mal ein Zitat des lateinisch-römischen Schriftstellers und Philosophen Annaeus Seneca hier vortragen. Der hat gelebt 4 vor Christi Geburt bis 65 nach Christi Geburt. Es war einer der ersten großen Lebensphilosophen. Übrigens, wenn Sie heute Freude an Lebensphilosophie haben, an einer ganz praktischen Philosophie, da empfiehlt es sich sehr, Seneca zu lesen. Es gibt sehr schöne Ausgaben. Der hat eine ganz einfache Sprache verwendet. Von Seneca gibt es folgendes Zitat, das Ihnen auch zeigen soll, wie Menschen andere befruchten können und das eigentlich mit Leistung überhaupt nichts zu tun hat. Das Tun eines rechtschaffenen Bürgers ist nie ganz nutzlos. Er hilft schon dadurch, dass man von ihm hört, dass man ihn sieht. Er hilft durch die ganze Art seines Auftretens. Er hilft durch die wortlose Widersetzlichkeit. So wie manche Kräuter ihre heilende Wirkung im Verborgenen entfalten, ohne dass wir sie berühren, ohne dass wir sie essen, so entfaltet die menschliche Tugend eben vielfach ihre Wirkung auch im Verborgenen. Zitat Ende. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Menschen durch die ganze Art und Weise, wie sie im öffentlichen Raum auftreten, wie sie sich im öffentlichen Raum bewegen, eine bemerkenswerte Vorbildfunktion, eine bemerkenswerte stimulierende Funktion für andere Menschen übernehmen können. Denken Sie an das Beispiel, das uns jetzt in den letzten Tagen so beschäftigt hat, des Nelson Mandela, nicht? Wir haben bei uns im Institut mittlerweile mit der Frage begonnen oder der Beantwortung der Frage, wie gelingt es eigentlich einem Menschen, 25 oder 27 Jahre im Gefängnis zu sein, aus dem Gefängnis herauszukommen und eine derart differenzierte Persönlichkeit zu zeigen. Unsere psychologische Theorie würde sagen, Nelson Mandela ist ja in einer bemerkenswerten Weise von seinen Eltern gefördert worden. Die Eltern haben alles dafür getan, trotz ihrer geringen Einkünfte, dem Sohn ein Jurastudium zu ermöglichen. Er hat ja dann Jura studiert. Die Eltern haben ihm gesagt, du musst Jura studieren. Auf diese Art und Weise kannst du dich am besten gegen das Unrecht dir selbst gegenüber, nahestehenden Menschen gegenüber erwehren. Er hat viele Prozesse geführt. Irgendwann ist er in den Untergrund gegangen, als er den Eindruck hatte, nur noch der bewaffnete Kampf wird überhaupt zu einem Erfolg führen. Sie wissen, er ist dann festgenommen worden, angeklagt worden, ein sehr eindrucksvolles Gerichtsverfahren, also eindrucksvoll in der Hinsicht, wie er selber argumentiert hat. Er gesagt hat, das erinnert mich fast schon an Sokrates, ich werde nie dem Unrecht die Hand reichen. Eher würde ich mein Leben lassen. Das ist fast sokratisch. Der dann eben eingekerkert wurde und wir glauben, er hat in diesen ersten Jahrzehnten das entwickelt, was man eine Resilienz, eine psychische Widerstandsfähigkeit nennt. Durch den Aufbau dieser Resilienz war er in der Lage, die ganzen Qualen in der Haft in irgendeiner Form durchzustehen. Und die Persönlichkeitsentwicklung, die wir im natürlichen Lebenslauf beobachten können, zu durchlaufen, aber eben immer wieder angeregt mit einer Vision, angeregt mit einem großen Ziel, etwas für den Frieden zu tun. Und es kommt aus der Haft nicht ein gebrochener Mensch heraus, sondern ein hochdifferenzierter, der mit seiner Persönlichkeit, die eben so differenziert ist, emotional und geistig, die eben sehr assoziiert ist mit sehr viel Wissen über das Leben, einen unglaublichen Einfluss ausübt. Übrigens, ich habe mich mal intensiv beschäftigt mit den Briefen aus dem Widerstand. Also wenn Sie sich beispielsweise den Briefwechsel anschauen, zwischen Freier von Moltke und James Graf von Moltke, das ist schon eindrucksvoll. Der Briefwechsel ist ja erst vor 3,5 Jahren herausgegeben worden, weil Freier von Moltke ja verfügt hat, erst nach ihrem Tod dürfe der veröffentlicht werden. Wenn Sie sehen, wie sich hier auf der einen Seite die Persönlichkeit in der Auseinandersetzung mit den Grenzsituationen des Terrors immer weiter differenziert, wenn sie sehen, wie verzweifelt die Menschen sind, aber auf der anderen Seite, welche Perspektive sie entwickeln, wenn sie mitbekommen, welche Generativität die entwickeln, ne? Also wenn sie sich die Briefe aus dem Widerstand anschauen, beispielsweise bei Bonhoeffer, ne? Wie sehr sich dieser mit der Frage beschäftigt hat, was bedeutet das eigentlich, was wir hier erleben, für das Schicksal der Welt? Was bedeutet das eigentlich dafür, wenn wir einmal wieder befreit werden sollten, dafür, wie wir Welt gestalten? Dann sind sie schon beeindruckt, wie ein Persönlichkeitsprozess zu einer hochdifferenzierten Ausbildung eines Selbst, des innersten Kern unserer Persönlichkeit führt und den Menschen eine unglaubliche Kraft gibt. Das ist noch ein Punkt, den ich Ihnen gerne erzählen wollte, dann wäre ich auch schon Schluss meines Vortrags. Ich habe ja viel Ihnen erzählt über die Weltgestaltung, aber für uns ist es auch so wichtig, die Selbstgestaltung zu akzentuieren. Und die Selbstgestaltung, das bedeutet, bin ich in der Lage, mit zunehmendem Lebensalter mein Selbst immer differenzierter wahrzunehmen und es zu gestalten. Es gibt ein sehr schönes Gedicht aus der Hochromantik, nämlich von Josef von Eichendorff. Das ist meines Erachtens geradezu ideal für ein tieferes Verständnis dieses Prozesses der Selbstdifferenzierung, der zunehmenden Bewusstwerdung des eigenen Selbst. Ich darf vielleicht in Klammern noch sagen, wir unterscheiden immer zwischen einem Selbst und einem Ich. Das Ich ist jene bewusst geführte, kontrollierte Instanz, die uns hilft, in konkreten Situationen mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das Selbst ist jene Instanz der Persönlichkeit, jedes Zentrum der Persönlichkeit, die alle Informationen, die wir aus uns selbst empfangen, die wir aus unserem Kontakt mit der Umwelt empfangen, systematisch auswertet und immer weiter verarbeitet, so dass sich nach und nach ein hochdifferenziertes Gebilde ergibt. Wir haben ein Ich, aber wir haben auch ein Selbst. Und diese Differenzierungsprozesse im Selbst, die interessieren uns sehr in der Gerontologie. Der Josef von Eichendorff schreibt Folgendes. Mein Gott, dir sei Dank, dass du die Jugend mir bis über alle Wipfel getaucht in Morgenrot und Klang und auf des Lebens Gipfel, bevor der Tag geendet, vom Herzen unbewacht, den falschen Glanz gewendet, so dass ich nicht taumle, Ruhm geblendet, wenn nun herein die Nacht dunkelt in ernster Pracht. Das ist ein unglaublich schönes Altersgedicht. Sie haben auf der einen Seite den Rückblick älterer Menschen auf ihre Jugend, das können Sie immer wieder beobachten, dass ältere Menschen sagen, meine Güte, die Jugend, was war das schön, die Leichtigkeit des Seins, auch wenn das objektiv gar nicht so gewesen ist. Aber der Rückblick fällt immer sehr gut aus. Als ich noch ein junger Akademiker war, der da die ersten Gehversuche machte im Bereich der gerontologischen Wissenschaften, hochbetagte Menschen befragt habe, dann sagten die mir, ja, als wir noch so jung waren wie Sie, oh, junger Herr. Und ich hatte ja auch meine depressiven Phasen. Und da habe ich gedacht, du lieber Gott, also wenn du jetzt schon depressive Phasen hast und die 80-Jährigen oder 70-Jährigen sagen, ja, was glaubst du erst, wenn du mal ins Alter kommst? Das war also nicht so die beste Vorbereitung auf das Alter. In Teilen, nicht in Teilen. Also die Jugend wird sehr, ist so ein Referenzpunkt, ne? Die Leichtigkeit des Seins. Aber jetzt kommt's, ne? Nicht in der Lebensmitte, wo es eben darum geht, dass der falsche Glanz gewendet wird. Also das heißt, dass wir mehr und mehr auch zu einer differenzierten Einschätzung unserer selbst gelangen. Unsere Möglichkeiten und Grenzen, auf das wir nicht ruhmgeblendet in das hohe Lebensalter eintreten oder in das höhere. Wenn nun herein die Nacht dunkel in ernster Pracht, das heißt also, wo wir mehr und mehr auch mit Endlichkeit und Vergänglichkeit konfrontiert sind, aber in ernster Pracht auf der anderen Seite sehr viel wahrnehmen können. Das ist meines Erachtens eine sehr schöne Beschreibung des Prozesses der Selbstgestaltung. Wir verstehen die Selbstgestaltung als die Möglichkeit, sich immer mehr, auch offen, seinem eigenen Selbst zuzuwenden, die eigenen Möglichkeiten und die eigenen Grenzen differenziert wahrzunehmen und vor diesem Hintergrund sich nun mit der Frage zu beschäftigen, welches sind die Ziele, Leitbilder und Werte deines Lebens und wie möchtest du vor deren Hintergrund dein Leben gestalten? Ganz bedeutsam ist, wenn ich das noch anfügen darf, dass der Partner das auch mitmacht. Ich halte schon viel von diesem Bild des Carl Gustav Jung, der einmal gesagt hat, es gibt psychologisch so etwas wie eine Lebensmitte, eine Lebenswende. Wann die nun konkret ist, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Er nimmt es mal so für das sechste Lebensjahrzehnt an. Lebenswende, das bedeutet in seiner Terminologie, das war ja ein sehr bedeutsamer Zürcher analytischer Psychologe, Schüler von Sigmund Freud, und Carl Gustav Jung hat ja eben gesagt, in dieser Lebenswende versuche ich den Blick mehr und mehr nach innen zu richten und sozusagen im Innen mehr und mehr zu entfalten, was ich in der ersten Lebenshälfte im Außen vorgefunden und aufgegriffen habe. Und zum Zweiten sagt Jung, vor allen Dingen die Seiten der Persönlichkeit, die in der ersten Lebenshälfte nicht wirklich zur Entwicklung gekommen sind, werden uns jetzt in der zweiten Lebenshälfte nochmal als ein psychisches Angebot vorgelegt, im Traum, in der Fantasie, im täglichen Handeln. Also Menschen, das beobachten wir immer wieder, die vielleicht früher hochgradig verkopft waren, bekommen auf einmal in der zweiten Lebenshälfte möglicherweise eine sehr feine emotionale Komponente. Menschen, die sehr zurückgezogen gelebt haben, ist durchaus möglich, dass sie in der zweiten Lebenshälfte das Verlangen verspüren, jetzt mit anderen Menschen etwas zu tun. Das erfordert natürlich auch viel Mut, dies zu realisieren, nicht? Andere, die vielleicht früher sehr ernst waren, entwickeln einen bemerkenswerten Humor. Das ist übrigens eine ganz wichtige Form der Selbstdistanzierung im hohen Lebensalter, der Humor. Wenn Menschen auf einmal anfangen, Humor zu entwickeln, die über sich selbst lachen können. Und Carl Gustav Jung sagt, das in der zweiten Lebenshälfte zu heben, zu erkennen, ob man eben nicht auch ganz andere Entwicklungswege mit Blick auf die Verwirklichung von Werten, Leitbildern und dergleichen mehr gehen kann, das ist eine große Aufgabe. Eben dieser zweiten Lebenshälfte ist eine große Aufgabe der Selbstwahrnehmung und Selbstdifferenzierung. Und jetzt kommt meine These, wenn der Partner, wenn die Partnerin das nicht mitmacht, wenn der Partner, die Partnerin nicht spürt, dass in dem anderen sich bemerkenswerte Entfaltungsmöglichkeiten zeigen und auch nicht den Mut hat, sich von denen mitziehen zu lassen, dann ist möglicherweise die Liebe bzw. die Ehe oder die Partnerschaft am Ende. Das ist ja dieses wunderbare Bild von Max Frisch, der in seinen Aufzeichnungen, nicht, in seinem Tagebuch 1946 bis 1949 immer wieder gesagt hat, du sollst dir kein Bild vom anderen machen. Und nicht nur das, du sollst den anderen sozusagen immer aus dem Bild herauslösen, auf dass er nicht ein klar beschriebener und definierter wird, sondern die Liebe kann nicht definieren. Und vor allen Dingen, du sollst dich anziehen lassen, du sollst dich mitnehmen lassen von den neuen, unendlichen Entwicklungsmöglichkeiten des anderen, der anderen. Das ist eine sehr kluge Formulierung, sehr kluge Formulierung. Und das würden wir schon auch, wenn wir so über die Lebensmittel nachdenken, wenn wir über die zweite Lebenshälfte nachdenken, das würden wir auch schon als eine ganz wichtige Aufgabe des Menschen beschreiben. Die Selbstgestaltung, sein Selbst wahrzunehmen, es zu differenzieren, immer differenzierter wahrzunehmen, und dann schließlich auch das Leben zu gestalten. Als wir diese Projekte bei der Bahn oder im Unternehmen, in verschiedenen Unternehmen durchgeführt haben, anderen Unternehmen, für uns war eigentlich das Wichtigste nicht, dass die Leute jetzt viel lernen, ne? Also immer mehr Wissen bekommen oder noch mehr Intelligenzstrategien entwickeln, das haben wir auch alles gemacht, oder noch mehr körperliche Funktionsabläufe trainieren, sondern für uns war noch wichtiger, dass die Menschen lernen, dass sie in dem Erwerb neuen Wissens, in dem Erwerb neuer Strategien, in dem Erwerb neuer konditionaler Kräfte, neuer Fitness, aerober Fitness, dass sie darin eine wunderbare Möglichkeit sehen, ihr Leben selbst zu gestalten. Im Berufsleben genauso wie außerhalb. Das ist das, was uns, wenn wir über die Altersforschung reden, so sehr bewegt. Ich möchte Ihnen abschließend ein kleines Gedicht aus der Barockzeit vortragen. Das ist mein Lieblingsgedicht. Paul Fleming, großer Schriftsteller. Er hat gelebt von 1601 bis 1642. Und von ihm gibt es ein ganz wunderbares Gedicht, ein Altersgedicht par excellence, obwohl dieser Mensch, dieser Arzt, dieser Schriftsteller nur ein so vergleichsweise geringes Alter erreicht hat. Und in diesem Gedicht wird meines Erachtens eindrucksvoll umschrieben, was Selbstgestaltung bedeutet. Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren, weich keinem Glücke nicht, steh höher als der Neid, erfreue dich an dir und acht es für kein Leid, hat sich gleich wieder dich Glück, Zeit und Ort verschworen. Was dich betrübt und labt, halt alles für erkoren. Nimm dein Verhängnis an, Lass alles unbereut, tu, was getan muss sein, und ehe man dir's gebeut, was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren. Was klagt, was lobt man doch? Sein Unglück und sein Glücke ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an. Dies alles ist in dir. Lass deinen eitlen Wahn. Und ehe du Führer gehst, so geh in dich zurücke. Wer sein Selbst Meister ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles untertan. Besser kann man das nicht beschreiben. Jetzt gibt's noch ein Stück von Johann Sebastian Bach und dann sind wir mit dem Vortrag auch schon durch. Thank you.